Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung darf in diesem Jahr wählen. Das sind so viele wie noch nie. Und was wählen die dann so? Wir haben unsere Korrespondenten in einigen Ländern, in denen Wahlen anstehen, nach der Stimmung vor Ort gefragt.
In Indien gibt es keine begründeten Zweifel daran, dass die Parlamentswahlen frei sind. Indiens Wahlkommission, das betont sie immer wieder, tue viel dafür, damit möglichst alle der knapp 970 Millionen Wahlberechtigten auch tatsächlich wählen können. Allerdings, die Frage, ob die Wahlen tatsächlich fair sind, lässt sich nicht uneingeschränkt mit Ja beantworten. Den regierenden Hindu-Nationalisten wird nämlich vorgeworfen, Oppositionsparteien durch Justiz, Ermittlungsbehörden und Finanzämter unter Druck zu setzen. Oppositionspolitiker wurden ins Gefängnis gesteckt. Die Vorwürfe seien oft konstruiert, sagen Kritiker. Der oppositionellen Kongresspartei wurden die Bankkonten eingefroren, mitten im Wahlkampf. Der Grund? Angebliche Versäumnisse bei Steuererklärungen. Das alles wirft einen Schatten auf die indischen Parlamentswahlen, die noch bis Anfang Juni laufen. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
Am 2. Juni wird in Mexiko gewählt. Zum ersten Mal wird das Land dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ab Oktober von einer Frau regiert werden. Und als Favoritin gilt derzeit Claudia Sheinbaum von der Regierungspartei Morena, die ihr Amt als Bürgermeisterin für die Präsidentschaftskandidatur vor fast einem Jahr aufgegeben hatte. Gerade das Thema Gewalt steht bei der aktuellen Wahlkampagne im Vordergrund. Nach wie vor sterben in Mexiko rund 100 Menschen täglich eines gewaltsamen Todes. Wenige Wochen vor den Wahlen sind vor allem auch Lokalpolitiker betroffen, gerade in den Bundesstaaten wie Michoacán, Guerrero und Tamaulipas, wo das organisierte Verbrechen besonders aktiv ist und seinen Einfluss auch auf zukünftige Posten geltend machen will. In den letzten Monaten gab es mindestens 29 Morde, hinzu kommen weitere 27 Opfer, die im Kontext des Wahlkampfes in Mexiko gestorben sind. Aus Mexiko, Anne Dämmer.
Für Südafrika ist das die wichtigste Wahl seit dem Ende der Apartheid. Das hören wir hier immer wieder. Das Land steht ganz offensichtlich an einem Wendepunkt, denn am 29. Mai könnte etwas Historisches passieren. Der lange so vom Erfolg verwöhnte afrikanische Nationalkongress, die Partei der Freiheitslegende Nelson Mandela, droht nämlich die absolute Mehrheit zu verlieren. Alle aktuellen Umfragen sehen den ANC vor einem regelrechten Absturz. Die Partei wird für alles verantwortlich gemacht, was in Südafrika schiefläuft. Arbeitslosigkeit, Armut, Kriminalität, Korruption, Stromkrisen, Wasserkrisen und. Vor allem viele junge Leute sind von der Politik enttäuscht, fühlen sich im Stich gelassen, ärgern sich, dass viel Geld in dunklen Kanälen versickert, statt in Zukunftsprojekte zu fließen. Nach Ansicht der Politikwissenschaft hat keine der etablierten Parteien der Jugend irgendetwas anzubieten, weder bei den Inhalten noch beim Personal. Deshalb dürfte sich dann die Wahlbeteiligung in dieser Altersgruppe auch in überschaubaren Grenzen halten. Stefan Überbach, Johannesburg.
Angesichts der jüngsten Umfragen werden auch die gewieftesten Politstrategen in Belgien zunehmend ratlos. Wie soll, wenn die Zahlen bei der Wahl zum belgischen Parlament am 9. Juni tatsächlich so ausfallen, jemals eine Regierungsbildung gelingen? Die Ratlosigkeit hat vor allem eine Ursache. Das ist der Zuwachs der Rechtsextremen in Flandern. Die heißen hier Vlaams Belang, sind durch und durch rassistisch und nationalistisch orientiert und standen sogar schon einmal kurz vor einem Parteienverbot, als sie auch noch offen antisemitisch agierten. In Flandern liegt die Partei derzeit Umfragen zufolge bei 28%. Die gemäßigten Nationalisten der N-VA kommen auf 20%. Macht unter dem Strich fast die Hälfte aller Stimmen in Flandern für Parteien, die den Staat Belgien auflösen wollen. Nach der letzten Wahl fand sich ein 7-Parteien-Bündnis zusammen, die sogenannte Vivaldi-Koalition, die ohne die flämischen Nationalisten auskam. Viele dieser Parteien leiden jetzt unter Wählerschwund. In Flandern gehen die zu den Rechtsextremen, in der Wallonie zu den Linkspopulisten der PTB. Die längste Regierungsbildung aller Zeiten dauerte in Belgien bislang 541 Tage. Gut möglich, dass dieser Rekord dieses Mal noch übertroffen wird.
Peter Kapern, unser Brüssel-Korrespondent, war das zuletzt. Nach Fest der Demokratie klingt das alles jetzt erstmal nicht unbedingt, sondern eher nach schwierigen Regierungsbildungen und Sorgen über eine mögliche Beschädigung der Demokratie durch Autokraten und Populisten, aber auch durch politikmüde Bürger. Steht es im Jahr 2024 wirklich so schlecht um die Demokratie? Darüber habe ich vor der Sendung mit Wolfgang Merkel gesprochen, emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität und ehemaliger Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was denn seine Erwartungen an das aktuelle Wahljahr und vor allem an die Europawahl sind.
Das sind klassische Protestwahlen, wo die Bürger und Bürgerinnen nicht unbedingt das Parlament wählen wollen, sondern sie wollen einen Denkzettel an ihre nationalen Regierungen geben. Und das ist immer ein gutes Terrain für rechtspopulistische Parteien. Und das wird geschehen. Wir werden eine leichte weitere Stärkung des Rechtspopulismus in Europa erleben.
Wenn wir jetzt nochmal die ganz globale Perspektive einnehmen, teilen Sie die pessimistische Einschätzung vieler, was den Zustand der Demokratie weltweit angeht?
Naja, das kann man sehr viel präziser fassen, als es gegenwärtig diskutiert wird. Was wir sehen, ist, seit genau dem Jahre 2008 gibt es weltweit eine Abnahme der demokratischen Gehalte politischer Regime. Also weltweit, da reden wir über 200 Staaten. Das ist ein stabiler Trend. Und das ist nicht unbedingt eine dramatische Erosion, sodass wir sagen, es könnten, da kippt etwas komplett hin zu einer autokratischen Welle, die über die Regime hinweg schwappt. Das können wir nicht sagen, aber wir können klar sagen, dass insbesondere die rechtsstaatlichen, die Gehalte, die Medien, die Polarisierung weltweit zugenommen haben. Und das ist eindeutig eine schlechte Nachricht für die Demokratie.
Sehen Sie umgekehrt auch irgendwo positive Entwicklungen?
Ja, die haben wir gesehen in Polen und Brasilien, zwei ehemalige Demokratien, die auf den Weg abgerutscht sind in autoritäre Gefilde. Dort haben die rechtspopulistischen Antidemokraten die Wahlen verloren und es sind erneut demokratische Regierungen ins Amt gekommen. Damit ist noch nicht alles gut. Damit ist noch nicht die Demokratie wiederhergestellt. Das wird auch länger als eine Legislaturperiode dauern. Aber wir sehen, die Menschen lassen sich das nicht bieten in vielen Ländern. Sie stehen auf, wie sie etwa bei uns in der Bundesrepublik nach dem obskuren Potsdam-Treffen auch auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir sind hier eine vitale Demokratie und eine Zivilgesellschaft. Wir wehren uns gegen diese antidemokratischen Trends und Tendenzen.
Wir haben ja in den Jahrzehnten nach 1990 an vielen Orten der Welt Demokratisierungsprozesse erlebt. Sie haben schon deutlich gemacht, da wird vieles gerade wieder rückgängig gemacht. Aber wenn wir jetzt nochmal den Zustand von heute mit dem Zustand von Anfang der 90er Jahre vergleichen, was Demokratisierung auf der Welt angeht, wo stehen wir da?
Ja, 1990 und folgende waren wir gerade euphorisiert über die Möglichkeiten einer weltweiten Demokratisierung. Das waren Erwartungen, die wir damals gehegt haben. Das ging 15 Jahre gut. Und tatsächlich haben wir dort Zuwächse an Demokratien gesehen, auch Diktaturen, die zu Demokratien geworden sind. Aber damit bricht es dann nach 15 Jahren ab. Also wenn wir dann nochmal in die Jetztzeit blicken, müssen wir einfach sagen, 1995 oder im Jahre 2000 stand die Demokratie in nahezu allen Ländern, vielleicht mit der Ausnahme Nordeuropas, der skandinavischen Länder, da stand die Demokratie tatsächlich damals besser da, als das heute der Fall ist. Für Deutschland ist das etwas schwerer zu beurteilen. Da gibt es leichte Regressionen, die sind aber nicht regime-dramatisch. Aber sie zeigen das bei uns ebenfalls. Die Polarisierung etwa Aufwind bekommen hat und wir einen ganz anderen Ton in unseren Diskursen mittlerweile beobachten müssen.
Viele Umfragen und auch Bilder, zum Beispiel aus afrikanischen Ländern, wo man sieht, wie die Menschen auf der Straße Putschisten zujubeln, deuten ja darauf hin, dass es bei vielen Menschen eine gewisse Demokratieverdrossenheit gibt. Betrifft das die Idee der Demokratie als solche oder nur die, sagen wir, unvollkommene praktische Umsetzung der Demokratie in den jeweiligen Ländern?
Eindeutig das Letzte. Aber von den Ländern, von denen Sie gerade gesprochen haben, dürfen wir nicht davon ausgehen, dass das jemals stabile, rechtsstaatliche Demokratien waren. Diese Bilder dürfen wir nicht überschätzen. Aber was wir haben in den entwickelteren Teilen, ökonomisch entwickelteren Teilen der Welt, haben wir doch eine Desillusion, inwiefern demokratische Regierungen die horrenden Probleme, die wir auf der Welt haben, von Krieg über Klima, Migration, dass sie diese lösen können. Und das ist das Risiko für die Demokratie. Wenn sie nicht Probleme lösen kann, verbreiten sich Enttäuschungen und die Demokratie erlebt dann meistens Abwärtstrends. Und eine solche Gefahr sehe ich sogar in den entwickelten Ländern Westeuropas etwa.